Schönen guten Tag, liebe Zuhörer, und willkommen beim Walking Dev, der sich heute einen aktuellen Kickstarter-Pitch zur Brust nimmt. Momentan auf Kickstarter ist nämlich das Spiel des Hamburger Entwicklers Megagon Industries Lonely Mountains Downhill. So heißt das Game. Und in dem tut man mit einem Mountainbike, wofür ein Mountainbike eben gebaut ist, man fährt einen ziemlich steilen und gefährlichen Berg hinunter. Ich habe das Spiel getestet und festgestellt, mit Mitte 50 sollte man so etwas nicht mehr tun. Was ich aber in dieser Sendung in Zukunft verschärft tun will, ist, ich will Indie-Games testen und hier vorstellen, wenn ich Potenzial sehe. Hiermit also der Aufruf an meine Hörerschaft, wenn ihr Entwickler seid, schickt mir eure Games bitte in einer PC-Version. Wenn ihr Entwickler kennt, dann gebt ihnen Bescheid, kontaktiert mich über Facebook, LinkedIn oder Xing, findet meine E-Mail-Adresse raus, schreibt André oder Jochen, wie auch immer, und gebt mir euer Game zum Testen. Und wenn dieser alte Sack hier, also ich ganz persönlich, was dran findet, dann macht er euch berühmt. Also zumindest so ein kleines bisschen. Apropos alte Säcke, kein alter Sack, sondern ein noch recht junger Mensch ist Daniel Helbig. Und Daniel sitzt jetzt nicht nur vor Mikrofon in meiner Sendung, er ist auch noch der zuständige Chefgrafiker von Lonely Mountains Downhill, besagten Kickstarter-Game, über das ich heute reden will. Daniel, herzlich willkommen in der Sendung.
Ja, schön dabei zu sein.
Ich freue mich ganz mächtig. Daniel, es sieht nicht so richtig schlecht aus mit dem Kickstarter-Pitch, oder?
Nee, aktuell, also wir sind jetzt nach der ersten Woche bei knapp über 60%, was auf jeden Fall mehr ist, als wir uns jemals erhofft haben. Insofern sind wir beide sehr glücklich.
Ja, ich bin auch sehr glücklich, weil interessante Spiele aus deutschen Landen muss man ja immer fördern und euer Spiel ist wirklich sehr, sehr interessant. Eine Frage habe ich nur, fährst du selbst Mountainbike?
Ich gar nicht. Also wir sind zu zweit. Jan Bubenick ist der andere im Bunde und Jan ist halt Fahrradfan. Und ich hatte mal irgendwann die Idee, ein Rennspiel zu machen auf einem Berg in dieser Low-Poly-Ästhetik. Und Jan hat dann in einer Nacht das einfach mit einem Fahrradfahrer umgesetzt. Und das war so gut, dass relativ klar war, dass das Spiel ist, was wir gerne machen wollen.
Ihr sitzt in Hamburg. Wo sind denn in Hamburg so die gefährlichsten Downhill-Strecken?
Da muss ich korrigieren, wir sitzen in Berlin.
Ihr sitzt in Berlin? Ich dachte, ihr seid in Hamburg.
Nee, wir sind Berliner.
Wie komme ich dann auf Hamburg? Ist das einfach bei mir komplett falsch gelaufen? Seid ihr irgendwo mal umgezogen? Habe ich da irgendwie was falsch?
Eigentlich an Beginn der Zeit in Berlin.
Ich habe schlecht recherchiert. Das muss ich jetzt hier einfach mal feststellen. Ich habe schlecht recherchiert. Ich war der festen Überzeugung aus irgendeinem Grund, ihr wärt aus Hamburg, wie auch immer. Megagon Industries hört sich nach einer riesigen Firma an. Wie viele Leute seid ihr? Zu dritt, richtig? Oder zu zweit?
Zu zweit mittlerweile nur noch. Also wir hatten die Firma mal 2013 zu dritt gegründet. Mittlerweile ist aber Severin Brettmeister raus, aus privaten Gründen. Und Jan und ich übernehmen das Ganze weiter und arbeiten jetzt auch schon zu zweit an Lonely Mountains seit einem guten Jahr, also seit 2 Jahren, aber seit einem guten Jahr Vollzeit.
Ich habe das Spiel gesehen, das erste Mal auf der Quo Vadis. Da haben wir hatten Stand nebeneinander, also neben euch war Fawning Home. Und da war ich auch ein paar Mal da und sah euer Spiel und euer Spiel war immer ganz gut umlagert. Aber wie kam es zur Megagon? Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie lief das?
Also Jan und ich kennen uns schon ziemlich lange. Ich hatte vorher eine Firma mit Freunden, die hieß Die Hobrecht. Das war auch ein anfängliches Entwicklerstudio hier in Berlin. Ist dann mehr zu so einer Art Game Design Agentur geworden. Ich glaube, am meisten kennt man eigentlich die Wimmelburg, was so ein Kinderspiel ist, was wir gemacht haben. Und das war auch das Spiel, wo ich Jan kennengelernt habe, weil Jan damals Freiberufler bei uns war und das programmiert hat. Und Die Hobrecht hatten wir so 3 Jahre. Und haben dann aber irgendwann gemerkt, dass so die Interessen der einzelnen Gesellschafter so ein bisschen auseinanderdriften. Während ich immer mehr Spiele machen wollte und eigentlich gerne stärker in dieses Indie-Game-Ding gehen wollte, war Christoph zum Beispiel eher jemand, der gesagt hat, er würde eigentlich gerne mehr in diesen Game-Thinking, Gamification-Bereich gehen. Und dann haben wir irgendwann nach 3 Jahren gesagt, okay, das war eine schöne Zeit, aber vielleicht macht das auch Sinn, das sozusagen jetzt wieder ein bisschen auseinanderzugehen. Jan, Severin und ich haben dann Megagon Industries gegründet, primär eigentlich alle als Freiberufler. Und Christoph, Severin und Gregor haben Circum Radius gegründet und haben sich auf so E-Health, Gamification-Sachen spezialisiert. Also wir sind auch alle immer noch gut miteinander, aber da kommt das ursprünglich mal her. Genau, dann Megagon Industries war relativ lange eher so ein Ding nebenbei. Also ich habe als Freiberufler viel gearbeitet, habe Internet Rained zusammen mit Severin gebaut und designt. Ich weiß nicht, das war unser erstes Spiel, das war so ein Arcade-Mobile-Game.
Da kommen wir gleich noch drauf, ja.
Genau, und das war das erste Spiel, das lief ganz gut. Das hat uns dann irgendwie darin bestärkt, weiterzumachen. Dann haben wir das zweite Spiel gemacht, das war Twisted Lines. Das lief nicht mehr ganz so gut, aber nicht so schlecht, dass wir aufgehört haben, Spiele zu machen. Und währenddessen hatte Jan schon angefangen mit den Prototypen für Lonely Mountains. Und da war das Feedback immer schon so gut und Leute hatten schon so viel Spaß, dass relativ früh dann klar war, okay, das wird jetzt der Titel, mit dem wir es noch einmal versuchen werden. Genau, und jetzt sind wir hier.
Das Erste, was jetzt bei eurem Game auffällt, ist tatsächlich gar nicht so sehr, dass es schwer ist, und es ist schwer, sondern ein sehr distinkter, reifer Grafikstil. Und das sage ich jetzt als jemand, dessen auffälligstes Nicht-Talent ist Zeichnen und Malen. Aber nach 25 Jahren in der Industrie habe ich natürlich ein bisschen sehen gelernt. Das Spiel sieht einfach gut aus, arbeitet aber mit ganz bewussten Reduktionen, offensichtlich eine geringe Polygonanzahl, das sieht man sofort. Aber ganz bewusst gesetzt offensichtlich. Bei den Texturen, die sind sehr einfach, bei den Assets. Waren das jetzt rein technische Notwendigkeiten oder du hattest es, glaube ich, schon angedeutet, du wolltest eben so ein Low-Poly-Ding-Look eben haben. Was ist die Idee dahinter gewesen genau?
Also das freut uns natürlich. Das Lustige ist, dass weder Jan noch ich eigentlich Artist sind. Also ich habe Game Design studiert und ich habe jetzt so die letzten 10 Jahre als Game Designer gearbeitet. Jan ist eigentlich primär, kommt so aus dem Grafikbereich, aber eher aus der Animation. Zum Beispiel, also ich habe jetzt alle Assets gebaut für das Spiel, also alle Environment Assets. Ich habe seit 10 Jahren kein Grafikprogramm geöffnet gehabt. Also ich bin kein 3D-Modeler oder so.
Manchmal tut einem sowas gut, ne?
Genau, das war jetzt, also ich sag mal, es hat so ein bisschen angefangen, weil niemand anderes da war, der es gerade machen konnte. Ich glaube, wir hatten beide von Anfang an eine relativ starke Vision davon, wie es aussehen sollte. Also das ist jetzt auch nicht so, dass wir den Look gewählt haben, weil das irgendwie technisch einfacher ist. Das ist nämlich unbedingt gar nicht der Fall. Also ich würde mal sagen, wenn wir zum Beispiel ein realistisch aussehendes Spiel machen würden, dann gäbe es ganz viele Sachen, die wir machen könnten, die es eigentlich einfacher machen würden. Also weil so realistische Bäume sich im Asset Store zusammen zu kaufen oder mit Speedtree oder sowas ist relativ easy heutzutage. Während bei uns halt jeder einzelne Baum irgendwie gebaut ist, jede einzelne Blume ist jetzt irgendwie handgebaut. Das heißt, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir es uns im Endeffekt damit einfacher gemacht haben. Aber natürlich ist sozusagen für ein Zwei-Mann-Team ist das alles noch einigermaßen stemmbar. Also dadurch, dass wir jetzt keine großen Normal-Maps haben oder irgendwie High-Polys haben oder so, sondern ich im Endeffekt so lange Vertices im Raum rumbewege, bis es aussieht wie ein Baum, ist das einigermaßen handelbar für uns.
Man kann bei euch im Kickstarter einen Baum kaufen, ne?
Genau, man kann einen Baum kaufen und kann dann da seine eigene Nachricht hinterlassen für die Ewigkeit und für die Nachwelt. Das haben auch schon tatsächlich einige Leute getan. Also da bin ich super gespannt, was die Nachrichten sind.
Was macht ihr, wenn das Ding jetzt noch viral geht und auf einmal müsst ihr 740.000 Bäume bauen?
Das ist zum Glück auf 200 Bäume begrenzt. Also das ist, wir hatten diesen Gedanken und dann dachten wir so, bevor das jetzt so richtig nach hinten losgeht, lass uns das lieber mal begrenzen. Also bei 200 Bäume kriegen wir auf jeden Fall unsere Berge noch gut verteilt. So.
Ja, irgendwann gehen dann die Berge aus,
ne? Wenn jeder Berg da irgendwie so eine Message hätte, so man einfach nur durch so einen Schilderwald fährt.
Ihr habt bestimmte Alpinregionen dieser Welt kommen vor als Szenerie, als Level. Sind das tatsächlich richtige Strecken, die es gibt so oder die zumindest angelehnt sind? Oder wie unterscheiden sich diese Mountain Ranges voneinander? Wie unterscheide ich die, was weiß ich, die Alpen von den Rocky Mountains grafisch?
Also die sind tatsächlich nicht irgendwie an der Realität angelehnt, die sind inspiriert. Also wir gucken so ein bisschen, dass wir eher das Gefühl von der jeweiligen Region einfangen. Also was so Farben angeht, Formen angeht. Zum Beispiel halt Canyons sind halt natürlich eher eckiger, glatte Steinflächen, alles ist ein bisschen härter. Während halt eine Alpenregion hat jetzt eher schöne grüne Wiesen, hat einen anderen Übergang zwischen den Vegetationszonen, hat ein bisschen mehr Freifläche am Anfang zum Fahren. Das heißt, wir haben eher bei der Auswahl darauf geachtet, dass wir 6 Berge zusammenfinden, oder beziehungsweise 5, weil den 6. werden wir mit der Community bauen, die A, Gameplay-mäßig sich unterschiedlich spielen. Also wäre irgendwie blöd, wenn es jetzt immer sozusagen derselbe Berg mit denselben Challenges wäre. Aber auch einfach gucken, dass man so ein bisschen das Gefühl hat von unterschiedlicher Dichte an Wäldern, hier mal mehr Stein, da mehr Abhänge. Das heißt, es sind primär eigentlich, glaube ich, für uns Look- und Gameplay-Entscheidungen, die dahinter stehen.
Gameplay, genau. Wir haben das Spiel vom Gameplay her jetzt noch überhaupt nicht vorgestellt und ich kann meine Zuhörer schon wieder ins Forum schreiben. Ah, oh, das hätte doch vorher. Also, jetzt kommt Gameplay. Man fährt mit einem Mountainbike einen Berg runter. Dieser Berg ist, man hat nicht irgendwie einen Überblick, es gibt keine Map, wo ich sehen kann, da muss ich lang. Ich muss also immer auf die Strecke reagieren, so wie sie gerade erscheint. Die Steuerung ist mit einem Gamepad ziemlich intuitiv und einfach. Man kann auch die Maus so einstellen, dass es einigermaßen läuft und trotzdem stirbt, also zumindest ich, habe 30 Minuten gebraucht, etwa, oder gefühlt 30 Minuten, bis ich das erste Mal eine Zwischenzeitlinie bekommen habe. Also ein Save Point. Daran sieht man natürlich, A, ich bin ein ziemlich unfähiger Spieler, was dieses Spiel angeht. B, das Spiel ist nicht einfach. Meine schwäbische Verwandtschaft würde sagen, es ist bockelhart. Der arme Kerl auf dem Fahrrad stirbt also 1000 Tode und das ist lustig. Das ist wirklich lustig. Das müsst ihr mir jetzt glauben, liebe Zuhörer. Das ist wirklich lustig. Es macht unglaublich Spaß. Man weiß nämlich jedes Mal, was man falsch gemacht hat. Was mir persönlich eben keinen Spaß macht, ich scheine an ein paar Stellen einfach lernunfähig zu sein. Wie begegnet ihr euren älteren Kunden, also so Kunden wie mir, die sagen, ich komme da bei keinem Berg auch nur bis in die über die Ziellinie? Habt ihr euch da schon Gedanken gemacht?
Also so schlimm hatten wir den Fall bis jetzt tatsächlich noch nicht. Also
wir haben, ich bin Mitte 50. Ihr hattet wahrscheinlich noch wenige Tester Mitte 50.
Na, wir haben schon auf jeden Fall in unterschiedlichen Altersbereichen getestet. Es kommt einfach sehr, sehr stark, also ich würde es gar nicht am Alter festmachen, es kommt sehr stark darauf an, welche Art von Spiele die Leute spielen. So.
Okay.
Also ja, zum Beispiel hatten wir halt Leute, die sind ein bisschen, die waren auch schon älter, spielen aber zum Beispiel ganz viele Rennspiele. Also spielen halt eher so ein Gran Turismo oder so und haben halt teilweise auch jetzt irgendwie ein Lenkrad zu Hause stehen.
Gut, das ist jetzt
die
überhaupt
jetzt
nicht mein
kein
Ding,
richtiges ja. Problem mit unserem Spiel.
So. Ja, okay, kann ich mir vorstellen.
Das heißt, daher finde ich immer ein bisschen schwierig, sowas wie einen Schwierigkeitsgrad an so einfachen Faktoren wie halt eben Alter festzumachen. Aber generell sind wir ein schwierigeres Spiel. Also das ist uns
ja bewusst. Gut, nehmen wir mal die Miyamoto-Skala Erfahrung. Welche Erfahrung soll der Spieler mitmachen? Oder welche Erfahrung, Spieler, welchen Typ Spieler bevorzugt ihr von der Erwartungshaltung her gegenüber der Erfahrung, die sie im Spiel machen?
Also wir machen genau das, was man eigentlich, glaube ich, aus Gamer-Perspektive nicht machen sollte. Wir versuchen, unterschiedliche Erfahrungen anzubieten. Also einerseits funktioniert das Spiel sehr, sehr gut für Leute, die halt eben kompetitiv spielen, die sozusagen die Challenge suchen und die auf Bestzeiten spielen. Da sind wir sehr sicher. Also das ist, wenn Leute sowas mögen, dann mögen die unser Spiel. So. Das andere, was aber auch daher kommt, dass wir, also sowohl Jan als auch ich, gar nicht so sehr die kompetitiven Spieler selber sind, ist, wir wollen gerne dieses Gefühl geben von, man exploriert diesen Berg. Man findet die schönsten Wege, man findet einfach auch schöne Flecken. Das heißt, so ein bisschen dieses Gefühl haben von, okay, es gibt nur den Berg und dich. Also wir haben ja auch kein Tournament-Feeling. Also ganz viele Sportspieler haben ja eher dieses, du bist in einem Turnier und es gibt Publikum und du kriegst ein Preisgeld, wenn du durchs Ziel fährst. Das haben wir alles nicht. Sondern bei uns ist es wirklich nur so, okay, du, das Fahrrad, der Berg, und die Aufgabe besteht einfach in sich selber. Komme darunter aus intrinsischer Motivation heraus. Und dieses Gefühl wollen wir halt auch geben.
Jetzt gebt ihr relativ wenige Hinweise darauf, wo man wirklich runterkommt. Also klar, es gibt einen Weg, wenn man auf dem bleibt, dann kommt man runter, was sich jetzt viel leichter anhört, als es ist. Und dann kann man aber natürlich auch querfeld einfahren. In eurem Video zeigte der ja tolle Sachen. Das Problem ist immer, wenn ich versuche, querfeld einzufahren, fährt er gegen irgendeinen kleinen Felsen, der da im Weg rumsteht und stirbt mal wieder und dann fange ich wieder weiter oben an. Jetzt würde ich als Mensch, der bin ich eigentlich nicht, aber ich sehe jetzt schon, was ein Producer eines Publishers sagen würde, der würde jetzt sagen, nee, wir müssen den Leuten auch sagen, du kommst auch darunter, das muss grafisch irgendwie anders dargestellt werden, man muss irgendwie die Idee kriegen, ich kann darunter, aber da eben nicht. Das heißt, wir müssen mehr die Hindernisse, die nicht Strecken zeigen, als dass wir die Strecken zeigen. Weil wir eben die Strecken letzten Endes, im Augenblick habe ich nur eine sichere Strecke und alles andere ist Trial and Error. Was würdet ihr dem begegnen?
Also wir versuchen drei Sachen zu machen, die wir anscheinend noch besser machen können. Wir haben einmal diesen Hauptweg, das ist sozusagen der leichte, große Weg, der führt dich ans Ziel, also tatsächlich leicht in Anführungszeichen.
Ja, dann große haben Anführungszeichen.
Wir nennen das immer so offizielle Abkürzungen. Das sind Sachen, da sieht man so ein bisschen an der Farbe des Weges, so ein leichtes Braun. Ah, okay, da ist was. Und da kommt man auch weiter. So, das sind sozusagen unsere offiziell designten Abkürzungen. Und dann gibt es aber tatsächlich die Sachen, die wissen wir teilweise selber nicht. Also, dass man wirklich halt, okay, wenn ich über den Stein springe und genau da lande, dann kann ich auch weiterfahren. Das ist sozusagen dieses Querfeldeinfahren, was man relativ schnell anfängt zu machen, wenn man ein ganz gutes Gefühl für die Steuerung hat. Also das ist so ein bisschen die drei Sachen, die wir versuchen. Wir haben uns sehr bewusst dafür entschieden, den Spieler nicht zu sehr in die Hand zu nehmen. Weil wir glauben, dass diese Erforschung und Exploration des Weges und zu gucken, was geht, genau das ist, was eigentlich dem Spiel so viel Spaß macht. Was wir stattdessen versuchen, ist, wir haben diese Checkpoints an sich, sind die in relativ kurzen Abständen. Das heißt, wir schauen immer darauf, dass jeder Abschnitt so maximal 15 bis, also so 45 Sekunden bis 15 Sekunden ist, wenn man den normal durchfährt, ohne zu crashen. Was bedeutet, man kann auch immer sofort restarten, also es gibt keine Ladezeiten, es gibt gar nichts, sondern wenn ich crashe, dann kann ich sofort neu anfangen. Und dadurch, zumindest aus unserer Erfahrung, ist Crashen gar nicht mehr so schlimm. Und Leute gucken so ein bisschen, okay, ich weiß, bei der Kurve, die darf ich nicht zu hart nehmen. Da darf ich nicht so richtig runterrasen. Oder hey, an dem Stein, wenn ich da härter links abbiege, dann kriege ich den Weg hin. Und durch dieses ständige Lernen, und auch wie du selber gesagt hast, dieses Gefühl so, okay, es war mein Fehler. Also weil der Weg hat sich ja nicht verändert. Der Berg hat sich nicht verändert, der ist da. Ich muss jetzt einfach nur gucken, wie funktioniert der.
Ja, das ist
richtig. Das ist zumindest unsere Idee dahinter, dass wir das dadurch so ein bisschen abfangen.
Das ist ja auch gutes Game Design. Das ist gutes Game Design, wenn der Spieler immer das Gefühl hat, das war jetzt mein Fehler. Eigentlich, ich habe es gesehen, ich habe einfach falsch die Steuerung bedient. Ich habe im falschen Moment nicht gebremst oder im falschen Moment gebremst oder habe nicht genügend eingeschlagen oder wie auch immer. Das funktioniert alles hervorragend. Ich bin einmal über einen Stein gesprungen und dachte, oh, ich dachte in dem Augenblick eigentlich schon, oh, ich fahre gegen den Stein, ich bin jetzt tot. Und dann bin ich gesprungen. Und da war ich sehr überrascht, weil ich habe den Unterschied nicht so gesehen. Also ich habe hintergeguckt, warum kann ich über den Stein springen und beim anderen bin ich tot. Da fehlt mir noch so ein bisschen die optische Klarheit, glaube ich. Aber wir reden ja hier immer noch von einem Prototyp. Ihr habt das Spiel ja nicht fertig. Sonst bräuchte ihr auch keinen Kickstarter. Erzähl mal noch ein bisschen mehr über das Game. Also mein Gegner ist der Berg. Der Antagonist ist der Berg. Also eigentlich ist der Antagonist immer das gesamte Spiel, es kommt ja noch die Steuerung und was weiß ich nicht dazu, aber eigentlich mein Gegner hier, der Bossgegner, ist der Berg. Dann habe ich den Berg besiegt, den einen. Gibt's da irgendwie so eine Art Campaign? Ich reise dann von den Alpen in die Rocky Mountains und dann fahre ich hinter den Mount Everest runter und dann steilen wir in den Grand Canyon oder baut das aufeinander auf oder ist das tatsächlich nur, ich suche mir jetzt diese Landschaft, weil es eben diese tolle Landschaft ist und fahre eben mal diesen Berg und suche mir da einen neuen Weg?
Also wir werden keine epische Story haben dahinter. Also jetzt, ich glaube, dass man als Indie-Studio so ein bisschen gucken muss, welche Schlachten man schlagen sollte und welche man besser vermeiden sollte. Das heißt, dieses Meta-Gameplay für uns wird relativ straight werden, was man machen kann. Also ich meine, das steht alles noch nicht. Insofern mit ein bisschen Vorsicht genießen. Man wird neue Berge freischalten können und es wird verschiedene Modi geben, die man auch hintereinander freischaltet. Also jetzt zum Beispiel am Anfang praktisch dieser klassische Time-Trial-Modus, wo man auch so oft crashen kann, wie man möchte, weil die Zeit sich immer resettet. Der nächste Modus, den wir dann bauen werden, ist so ein Challenge-Modus, wo man praktisch auf diesem Berg bestimmte Herausforderungen meistern muss. Also zum Beispiel über die große Klippe springen oder diesen einen Weg durch den dichten Wald finden. Das heißt, da nehmen wir praktisch das, was man jetzt vorher gelernt hat und setzen die Herausforderung ein bisschen konkreter an. Danach wird es wahrscheinlich einen Modus geben, wo man jetzt auch anfängt, dass Crashes mit in die Zeit reinkommen. Das heißt, wir haben auf einmal so ein anderes Risk versus Reward Level mit drin, wo man so ein bisschen schauen muss, okay, wenn ich jetzt da den Weg noch mit reinnehme, dann könnte ich noch eine geilere Zeit schaffen, aber das ist schon sehr risikoreich. So, das heißt, wir gucken so ein bisschen, dass wir die Herausforderung an den Spieler über den Verlauf des Spiels steigern. Also, weil man wird immer besser in dem Spiel, das passiert automatisch. Das heißt, zumindest von dem, was wir bis jetzt getestet haben, man will irgendwann diesen nächsten Schritt gehen. Man will irgendwann die nächste Herausforderung. Also das ist die Idee dahinter. Weil wie gesagt, das haben wir alles noch nicht. Also was wir momentan haben, ist, wir haben, glaube ich, ein relativ gepolischtes Spiel, was so das Core-Gameplay betrifft. Wir haben sehr viel Zeit damit verbracht, gerade so die Steuerung, die Animation und das Fahrgefühl zu bauen. Wie das jetzt alles genau miteinander hängt, da haben wir Designpläne, aber du weißt ja selber, wie das ist. Sachen sehen da manchmal nochmal anders aus, wenn man sie gebaut hat.
Klar, das weiß ich. Das passiert dauernd. Nee, also das muss ich wirklich sagen, euer Prototyp ist super gepolished. Das funktioniert also hervorragend. Ihr habt, wenn man so will, so eine Art Roguelike-Fahrrad-Game jetzt, ja? Was es, glaube ich, so noch nicht gab. Also insofern den Innovationspreis, den müsste man euch sowieso umhängen. Der Spieler steht also ständig unter Stress, weil man darf wirklich keinen Fehler machen. Und soll besser werden, immer besser werden. Das ist ja auch ein typisches Roguelike-Element eigentlich. Kommt stark auf Hand-Auge-Koordination an. Ein bisschen Exploration ist eben dabei. So eine Art Gameplay hat bei euch ja jetzt nicht unbedingt Tradition. Das ist euer drittes Spiel. Euer erstes war ein ganz anderes Spiel. Ein wunderschönes Spiel. Es hieß And When It Rains. Und wenn es regnet. Ist nur auf iOS erschienen, soweit ich weiß. Das ist jetzt korrekt recherchiert, ausnahmsweise mal.
Ja, nur auf iOS.
Nur auf iOS, was ich schade finde. Aber an die Zuhörer, schaut es euch an. Das ist ein wunderschönes, ja, was ist es? Es ist eigentlich nicht wirklich ein Puzzle-Game. Ein bisschen Reaction, vor allen Dingen sehr viel Zen drin in dem Spiel. Nicht Sinn, sondern Zen. Genau so ein Gameplay habe ich vor ein paar Monaten mal in der Kolumne oder so ähnliches Gameplay habe ich mal in der Kolumne gefordert, wo es eben nicht darauf ankommt, den Gegner ständig unter Stress zu stellen, sondern ihn auch mal zu entspannen. Euer zweites Spiel, Twisted Lines, ist ein ziemlich cleveres und knackiges Rätselspiel, auch für iOS, aber das habt ihr auch, oder ist es auch wieder nur für iOS?
Das gibt's auch im Amazon App Store.
Das gibt's auch im Amazon.
Das gibt's nicht auf Google Play.
Ja. Okay.
Das haben wir nie gemacht, weil es ein Premium-Spiel ist und zu dem Zeitpunkt uns Leute gesagt haben, dann können wir es auch lassen. Würde ich immer gerne nochmal rausbringen. Aber erstmal Lonely Mountains fertig machen.
Als Studio-Consultant, also als jemand, der für die Entwicklung einer Firma zuständig ist, hätte man nach den zwei Spielen eigentlich hingehen müssen und sagen, so jetzt entscheidet euch. Wollt ihr entweder so Zen-Spiele machen oder so Rätselspiele? Und ihr macht etwas völlig anderes als drittes. Wollt ihr nicht bekannt werden?
Schöne Frage. Also ich glaube, was tatsächlich all unsere Spiele miteinander verbindet, ist, dass es Spiele sind, die wir selber gerne spielen wollen und die es, glaube ich, so nicht gibt. Also sowohl bei In the Drained als auch Twisted Lines, als auch beim neuen Spiel. Ich persönlich kenne zum Beispiel keine Spiele, die so funktionieren. Oder also sowohl vom Gameplay her als auch von der Ästhetik, die das dann verbindet. Das heißt, ich würde sagen, wenn wir irgendwie so ein Auswahlkriterium haben, dann ist es wahrscheinlich das. Ja, und mit dem Bekanntwerden und irgendwie Portfoliostrategien und all diese schönen Sachen, die man so als Studio sich überlegen könnte. Ich kenne so viele Studios, die das machen und bei denen das halt auch nicht funktioniert. So. weil die Wahrheit ist halt, dass dieser Spielemarkt da draußen momentan so brutal ist, dass nur weil ich jetzt 10-mal irgendwie das Spiel mache für dieselbe Spielerschaft, das noch lange nicht irgendeine Art von Erfolg garantiert. So. Und da würde ich sagen, baue ich halt lieber Spiele, die wir selber gerne spielen. Selbst, also zum Beispiel jetzt Twisted Lines. Twisted Lines hat sich wirklich nicht gut verkauft. So. Ich würde das trotzdem nochmal genau so machen. Ein Spiel, auf das ich unglaublich stolz bin, wo ich die paar Leute, die es spielen, kenne und die finden es super. Und ich kriege immer noch regelmäßig E-Mails von Leuten, die fragen, wann ich denn jetzt endlich neue Level baue. Das ist auch was wert. Also das ist zwar jetzt nicht irgendwie, das zahlt nicht meine Miete, aber so aus Game Design Perspektive gesprochen, war das ein mega schönes Spiel.
Da kann ich nur zustimmen. Eines der Spiele, die ich gemacht habe, die mit am wenigsten verkauft haben, zumindest so in ersten 6 Monaten später, wurde es ein bisschen Steady Seller, war Incubation, und es zählt aber definitiv zu den Spielen, die ich nach wie vor mit am liebsten habe, von den Spielen, die ich gemacht habe. Also das ist dieses Verhältnis zu den Verkaufszahlen, das ist kein erotisches bei sehr vielen Game Designern. Das ist auch gut so, weil sonst nichts mehr rauskommt. Die Frage war natürlich auch ein klein wenig polemisch. Ich werde hinterher noch ein bisschen da drin rumbohren, aber ich denke, meine Zuhörerschaft kennt meine eigene Position. Natürlich müsst ihr leben, und gerade weil ihr so kreative Köpfe seid und so schöne unterschiedliche Spiele macht, solltet ihr auch leben. Aber natürlich hat eine gute Portfoliostrategie auch etwas für sich. Auf der anderen Seite bringt ihr auch nur was, wenn das Spiel, auf das man sein Portfolio dann ein bisschen konzentriert, tatsächlich auch erfolgreich war, einigermaßen. Ich weiß jetzt nicht, wie And When It Rains 2 überhaupt ausgesehen hätte, was man da noch hätte machen können. Letzten Endes war das ein wunderschönes Thema, das ja eine Mischung aus, ja, was soll man sagen, Musikspiel und Tetris. das ihr da gemacht habt. Wunderbar, ganz toll. Man kann es leider nicht bei der Arbeit spielen, weil man muss den Sound einschalten. Auch in der Bahn und so weiter stört man damit wahrscheinlich die Nachbarn, aber zu Hause ist es einfach herrlich, vor allen Dingen am Feierabend nach einem stressigen Tag.
Ja, uns haben mal Leute gefragt, ob wir einen Screensaver
ja, auch dafür bauen. Herrlich.
Weil sie es einfach gerne ja. überlaufen lassen würden.
Herrlich, gute Idee. Gute Idee, macht das mal. Kehren wir wieder zurück zu eurem aktuellen Spiel, das dann eben jetzt wirklich was gameplaymäßig komplett anderes ist wieder, das ihr aber auch machen wolltet. Das sieht man im Spiel auch an, dass das euer Baby ist. Es hat seinen eigenen Grafikstil, es ist sein eigenes Gameplay, sowas habe ich noch nie gesehen. Auch da muss ich sagen, ich kenne kein Spiel, das eines eurer drei Spiele irgendwie groß zum Vorbild haben könnte. Ihr wollt also jetzt noch 35.000 Euro auf Kickstarter, davon bleiben, wenn ich das einigermaßen im Blick habe, etwa 25.000 übrig, wenn alle Steuern und Sachen an Kickstarter und was weiß ich nicht bezahlt sind.
Und ungefähr.
Ihr habt auch noch eine Förderung vom Medienboard Berlin-Brandenburg bekommen.
Genau.
Ich kenne die Summen, die da ausgezahlt werden. Ihr seid nach wie vor, selbst wenn das mit dem Kickstarter hinhaut, keine reichen Leute und könnt euch auch keine sehr, sehr lange Entwicklungszeit leisten. Selbst nicht zu zweit. Und vielleicht wollt ihr ja noch ein paar Leute als Hilfen mit an Bord holen. Habt ihr dann noch Geld übrig für Marketing, PR? Habt ihr daran gedacht?
Also für Marketing und PR haben wir kein Geld. Also was heißt, das stimmt nicht. Wir machen sehr viel Marketing und PR. Wir geben nur kein Geld für aus.
Okay.
Also ich glaube, wir sind schon, uns ist das schon sehr bewusst, wie schwierig das heutzutage ist, das Indie-Studio da irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen. Das heißt, wir verbringen schon relativ viel Zeit, jetzt halt gerade besonders bei dem Kickstarter dabei, rauszugehen, GIFs über das Spiel zu posten, Artikel zu schreiben, also ich sag mal, Poor Man's Marketing zu machen, also so Social-Media-Sachen. Und das funktioniert bei uns auch, glaube ich, gar nicht so schlecht, weil das Spiel sehr schnell visuell funktioniert.
Das tut es, also, ohne Zweifel.
Zum Beispiel bei Twisted Lines. Ich habe bei Twisted Lines, glaube ich, nach einem Jahr noch nicht hinbekommen, das Spiel gut in einem Satz zu pitchen. So. Das funktioniert, sobald Leute es spielen und in der Hand haben und diesen Aha-Moment haben. Aber wenn man da Videos sieht oder Screenshots sieht, dann hat man immer nur so dieses, hä, was ist das denn Gefühl? Lonely Mountains ist da komplett anders. Also wir können einen 10-Sekunden-GIF machen und das mögen Leute. So, das macht für uns es relativ einfach, so ein bisschen schöne Videos über das Spiel zu machen und ins Internet zu hauen. So, und manchmal funktioniert das, manchmal funktioniert das nicht, aber generell probieren wir da so zu tun, was wir tun können. Als
ja, der Start eures Kickstarters spricht ja dafür, dass ihr eine Community habt, sonst wäre ja der wären ja die 60%, im Augenblick steht es glaube ich knapp über 21.000 von 35 nach einer Woche, das wäre ja so nicht zustande gekommen. Es steht zu befürchten, dass ihr die Kohle kriegt am Ende, weil das normalerweise dann so passiert. Außerdem werden jetzt, ich weiß nicht, wie viele tausend Zuhörer hier drauf sind, aber die werden ja natürlich jetzt alle ohne Ausnahme auf den Kickstarter gehen von Lonely Mountains Downhill und werden da noch ein paar Euro reinschmeißen.
Boah, dann wäre es schon, durch.
Wär's schon durch. Am Samstag kommt die Sendung, am Sonntag könnt ihr den Champagner knallen lassen. Dann stell den schon mal kalt. Genau. Kannst schon mal Nutten und Kokain bestellen. Und nein, jetzt im Ernst, es ist natürlich immer noch ein weiter Weg, aber ihr habt offensichtlich eine Community. Dennoch, ich habe so viele Spiele dann letzten Endes auch, die verschwinden dann irgendwie unsichtbar. Die sind auf Steam, aber niemand lädt sie runter, weil niemand es sieht. Wie sieht es aus mit euren... Arbeitet ihr auch Presselisten ab? Habt ihr Pressekontakte? Habt ihr Kontakte zu YouTubern, die das Ganze dann spielen und Dinge tun? Ich weiß, dass es hilft, immer mal wieder ein GIF zu posten, immer mal wieder ein kleines Video zu posten, einen Videokanal zu haben auf YouTube, auf dem aber im Augenblick, glaube ich, bei euch auch nur ein Video steht, nämlich das Kickstarter-Video. Aber wie sehen die anderen Sachen aus?
Wir sind dran. Also wir haben eine Presseliste, wir haben einen YouTube-Verteiler und das wächst jetzt über die Zeit, also hoffentlich. Das Ding so ein bisschen bei Presse ist, oder also unsere Erfahrung, die jetzt nicht so richtig lang ist, aber von dem, was wir jetzt so ein bisschen haben, es gibt all diese Kanäle und man kann da unglaublich viel machen. Ganz viel davon bringt heutzutage leider nicht mehr so richtig was. Also zum Beispiel jetzt Presse, jetzt mal vom Kickstarter gesprochen, wir sind super, super happy mit der Presse, die wir kriegen. Also wir kriegen da super viel und ich glaube, wir haben da fehlen jetzt nicht mehr viele. Wenn man sich jetzt aber mal die Kickstarter-Seite zum Beispiel anschaut, woher die Leute kommen, die dann das Geld ausgeben, dann ist das ganz wenig über die Presse, sondern dann ist das bei uns tatsächlich ganz viel über Facebook, Twitter, über unser Newsletter. Also all die Leute, die sozusagen sich sowieso für unser Spiel interessieren oder über Zeit dazugekommen sind, das sind jetzt die Leute, die uns gerade sehr gut unterstützen. jetzt so einen, keine Ahnung, PC-Gamer-Artikel oder wir hatten jetzt so einen großen Imager-Post, den haben 150.000 Leute gesehen. Die Anzahl an Menschen, die jetzt wirklich im Endeffekt auf die Kickstarter-Seite gegangen sind, sich das Video angeschaut haben, dann gebackt haben, hält sich doch meistens sehr stark in Grenzen. So, das heißt, das ist so ein bisschen die Frage mit Marketing heutzutage. Ganz ehrlich, selbst wenn ich Geld hätte, ich wüsste gar nicht so richtig, wofür ich das ausgeben sollte. Also weil klar, man kann dann jetzt irgendwie anfangen, Influencer-Marketing zu machen und sich irgendwelche Streamer zu kaufen und zu hoffen, dass die irgendwas machen. Aber das will ich eigentlich gar nicht. Also weil die Leute, die von denen ich glaube, dass die im Endeffekt die Leute sind, die unser Spiel am ehesten nach draußen tragen können, das sind die Streamer, die uns von sich aus anschreiben, weil die Bock haben, dieses Spiel zu spielen, weil die glauben, dass es Sinn macht, das zu spielen für ihre Audience. So, ich will da gar nicht rumgehen und jetzt irgendwie Leuten 50.000 Euro in die Hand drücken, damit sie irgendwie eine halbe Stunde lang mein Spiel spielen. So.
Ihr habt in Berlin, nicht Hamburg, ihr habt in Berlin eine sehr, sehr starke Entwicklerlandschaft insgesamt. Das hat sich so die letzten 10 Jahre entwickelt. Vorher war da noch nicht so viel. Jäger gibt's seit ewigen Zeiten, aber es war eigentlich, glaube ich, erst so mit dem Browserspielboom, dass sich wirklich eine breite Entwicklerlandschaft aufgebaut hat. Die ist inzwischen auch sehr stark im Indie-Bereich. Jetzt baut da Bluebyte noch ein AAA-Studio auf und so weiter. Liegt das an der Förderung durchs Medienboard? Woran liegt das? Ist es einfach, weil Berlin die super coole Stadt ist? Und wenn man sieht, dass da viele große Studios hier inzwischen oder einigermaßen große Studios hier inzwischen dann auch existieren und weitere dazukommen, habt ihr als Indie-Bereich irgendwie so ein bisschen die Angst, dass man euch das Wasser abgräbt, mittelfristig?
Also ich glaube, die Angst haben wir nicht. Was schon alleine daran liegt, dass der Games-Markt so groß ist, dass ich immer nicht das Gefühl habe, dass wir tatsächlich, also, keine Ahnung, ein AAA-Release, also ich glaube, jetzt am Freitag kommt Assassin's Creed raus, ist uns total egal. Also, weil die spielen in so einer anderen Liga, das ist halt irgendwie, also ich mache mir auch nicht Gedanken über meine
Netflix-Serie, die rauskommt. Ich meinte das weniger wegen der Games, Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, ich meinte das wegen der Leute. Weil die winken natürlich mit Gehältern, da kommt ihr nicht mehr mit im Zweifelsfalle. Gut, jetzt seid ihr zwei Gründer, ihr seid nur zu zweit, aber es gibt kleine Indie-Studios, die haben 4-5 Leute und die verlieren dann möglicherweise wichtiges Personal.
Nee, das sehe ich eher andersrum. Also ich glaube eher, dass es gut ist, wenn wir große Firmen hier haben, die es schaffen, Leute aus dem Ausland oder von woanders für Berlin zu begeistern, die hierher bringen, denen ein bisschen Erfahrung geben. Und die Leute dann irgendwann sagen, ah, Berlin ist cool, ich bleibe hier, aber ich will eigentlich an anderen Arten von Spielen arbeiten. Das heißt, generell glaube ich, dass es eher positiv ist für die gesamte Berliner Spieleszene, wenn mehr Leute, mehr Studios hier sind. Und man muss ja auch sagen, also die Leute, die jetzt Indie-Spiele machen, die machen das ja sowieso nicht wegen der Kohle. Also denen ist es ja auch egal, ob Ubisoft in Berlin sitzt, weil wenn es denen um die Kohle gehen würde, dann könnten die überall auf der Welt hingehen und arbeiten. Das heißt, die Angst habe ich nicht.
Wie lange existiert man als Indie-Studio ohne Kohle?
Naja, das kommt drauf an, wie viel man vorher gespart hat. Also bei uns jetzt ungefähr ein Jahr. So, und jetzt mit der Förderung und hoffen wir, der Kickstarter funktioniert, dann müsste das bei uns alles ganz gut weitergehen, zumindest bis zum Release von dem Spiel. Aber klar, ohne Kohle, also vielleicht nochmal, weil du gesagt hast, warum kommen Leute nach Berlin? Ich kann es zum Beispiel für uns sagen, wir sind nach Berlin gekommen, weil hier die Lebenshaltungskosten am günstigsten waren. Also wir waren, bevor wir mit den Hubrecht sozusagen nach Berlin gekommen sind und die hier gegründet haben, waren wir alle in München. Und für uns war relativ schnell klar, dass wir in München keine Firma gründen wollen. Das heißt, günstige Mieten, viele kreative Leute, ganz viele Game-Events, das alles zusammen macht, glaube ich,
das hat der Johannes Roth gemacht, in München gegründet. Für ihn funktioniert das.
Ich habe auch mega Respekt vor dem, was Mimimi da hinbekommen hat. Also
die haben offenbar auch Respekt vor euch, weil die haben euch ja kräftig gepusht jetzt mit dem Kickstarter. Da hat der Johannes ja, was er nicht so häufig macht, tatsächlich einen fetten Post abgelassen auf Facebook und hat gesagt, hier, schaut euch das an, unterstützt sie. Und das zeigt ja auch, welches Standing ihr habt. Ihr seid ja keine jungen Entwickler mehr. Also es ist ja nicht so, dass ihr gerade aus der Hochschule gekommen seid vor 2 Jahren und jetzt 2 kleine Spiele gemacht habt und jetzt gerade das dritte macht. Ihr seid schon eine ganze Weile unterwegs. Vielleicht sollte man erstmal darüber reden. Du bist, glaube ich, schon 10 Jahre in der Branche oder so.
Genau, ungefähr. Also ich bin seit 10 Jahren in der Branche, ich habe aber schon vorher mit Spielen angefangen. Also ich habe so mit 15, 16 angefangen, ein Tournament Mods zu machen. Oder besser, also Mods zu machen klingt sehr stark. Ich habe versucht, Maps zu bauen für Mods damals. So Goldenrun, Temple Map nachgebaut und solche Scherze. Und habe dann an der Games Academy studiert, in Anführungszeichen. 2006 war das. Und habe dann bei Kitten Games gearbeitet. Das ist ein Frankfurter Konsolenentwickler, der, glaube ich, heutzutage sehr bekannt ist, weil er Portal 1 gemacht hat letztens und da auch den Computerspielpreis für bekommen hat. Und da habe ich damals an Anno Create a New World für DS und Wii mitgearbeitet. Das war mein allererster Titel. Also genau, ja, schon eine Zeit lang her. Ich habe auch, glaube ich, 15 geschippte Titel mittlerweile und wahrscheinlich 20, die nie das Licht der Welt erblickt haben.
Gut, also mit dem Hintergrund, und dein Partner ist ja auch nicht völlig unerfahren. Ja, eben.
Nee,
der macht das auch schon eine ganze Zeit. Mit dem Hintergrund hättet ihr ja eigentlich doch die Basis dafür. Spinnen wir mal in die Zukunft. Lonely Mountains Downhill wird zu einem Achtungserfolg. Ihr verkauft 15.000 Units, 20.000 Units, verdient ein bisschen Geld damit. Und dann kommt, was weiß ich nicht, kommt irgendein Publisher, muss ja jetzt nicht direkt Ubisoft sein, vielleicht, was weiß ich nicht, THQ, und sagen, kommt, hier habt ihr 2 Millionen, macht daraus mal ein richtiges Spiel. So richtig schön mit Kampagnenmodus und was weiß ich nicht, allem drum und dran. Und dann können wir
Level-Editor
und Multiplayer, hinterher noch DLCs und was weiß ich nicht. Und baut eure Firma erstmal auf 15 Leute aus und macht das alles mal. Wäre das für euch eine Option? Oder würdet ihr sagen, nee, wir machen unser viertes völlig anderes Spiel, weil wir wollen es nicht wiederholen? Oder gibt es andere Gründe, dann Nein zu sagen?
Also wir hatten so ein ähnliches Angebot mal auf einer viel kleineren Ebene und haben uns dagegen entschieden, weil wir tatsächlich gesagt haben, dass wir jetzt erstmal uns gerne die Freiheit nehmen wollen, das Spiel so zu machen, wie wir es für richtig halten. Plus, man muss natürlich auch immer sagen, dieses, jemand gibt dir 2 Millionen und du baust eine Firma auf, klingt erstmal so toll, hat so ein paar Nachteile, weil uns, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, oder sind wir uns beide eins, dass wir nur Leute einstellen wollen, wenn wir wissen, wir können denen eine gewisse Sicherheit geben und wir können denen auch ein einigermaßen gutes Gehalt geben. Das Problem ist halt, wenn man so von fremdem Geld solche Sachen aufbaut, dann funktioniert das halt ganz oft gut für so ein Jahr oder zwei. Und dann kommt das Spiel raus und dann ist der Cashflow nicht da, weil der Publisher irgendwie erstmal 100% seines Investments rausbekommen möchte. Und dann bricht das ganz, ganz schnell alles wieder zusammen. So, das heißt für uns, wir haben für uns die Entscheidung getroffen, wir wollen eher langsam wachsen und wollen jetzt erstmal gucken, okay, wir kriegen jetzt irgendwie die Förderung, wir kriegen hoffentlich den Kickstarter. Das reicht schon mal so, um uns ein bisschen am Leben zu halten. Vielleicht ein paar Leute langsam dazu zu holen, erst als Freiberufler. Wenn dann das Spiel rauskommt und halt irgendwie ein Achtungserfolg wird oder vielleicht ein bisschen mehr, dann könnten wir damit Leute langsam fest reinholen und wissen auch, dass wir die nicht in einem halben Jahr wieder rausschmeißen. Daher, wir sind, glaube ich, eher da ein bisschen konservativ und vorsichtig.
Ja, das hört sich so an. Das ist, aber weil ich ja auch ein bisschen so in diese Situation gesteckt habe, teilweise stecke. Man sehnt sich ja schon ab und zu mal einfach nach einem sicheren monatlichen, nach einer sicheren monatlichen Überweisung aus Bankkonto. Und insofern, wenn dann da so ein Scheck auf dem Tisch liegt und man weiß dann, der Publisher hat eigentlich einen guten Track Record, der entwickelt Studios, der lässt einen auch nicht sofort fallen, wenn es mal schwierig wird. Da ist man dann ja schon versucht, aber ich höre das schon raus, dass bei euch das Indie-Blut sehr, 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 sehr dick ist und dass ihr tatsächlich möglicherweise auch schlechte Erfahrungen gemacht habt mit Publishern. Hast du schlechte Erfahrungen gemacht mit Publishern? Es hört sich ein bisschen nach gebranntem Kind an.
Persönlich als Firma nicht, aber also ich kenne ja relativ viele Leute so in der Branche, die Spiele gemacht haben. Ich habe auch als Freiberufler so in die ein oder andere Firma reingeschaut. Das ist jetzt hinter den Kulissen meines Augens nicht immer so richtig cool. Also ich glaube, da kennst du ja wahrscheinlich auch genug Geschichten aus der Branche. So.
Ja, kenne ich.
Keine Ahnung, ich will da jetzt von niemand anderem welche erzählen. Das kann sehr gut sein. Ich glaube, es gibt tatsächlich Publisher, die haben ein ehrliches Interesse daran, gute Partnerschaften aufzubauen. Es gibt aber auch, glaube ich, ganz, ganz viele Publisher, die sehen halt, dass sie da was mitnehmen können. Die sehen, dass sie ein relativ geringes Risiko tragen, dass sowieso ganz viel Arbeit schon geleistet wurde. Und dann erzählen die einem das Blaue vom Himmel, was alles ganz toll ist. Und wie viel die dann wirklich mit dem Erfolg des Spiels zu tun haben, kann man wahrscheinlich drüber streiten. Also es gibt beide Seiten. Ich will es auch gar nicht komplett ausschließen, dass wir das in der Zukunft nicht machen. Wir haben jetzt nur erstmal für uns entschieden, dass wir jetzt erstmal gucken wollen. Kickstarter hat verschiedene Gründe, also auch einfach, weil wir gerne eine eigene Community hätten oder selber gerne mit den Spielern kommunizieren möchten und das nicht über so einen Mittelsmann machen wollen. Was halt oft passiert, wenn man einen Publisher hat. Also es ist so ein bisschen das Problem, klar, man kriegt Kohle und man kriegt irgendwie einen regelmäßigen Gehaltscheck, was wirklich eine tolle Sache ist, wenn man das eine Zeit lang nicht mehr hatte. Aber man gibt halt auch ganz viel auf langfristiger Studio. Also weil es sind dann nicht die eigenen Pressekontakte. Es ist nicht der eigene YouTube-Verteiler, den man hat. Es ist nicht der eigene Name, den Spieler mit dem Spiel verbinden. Es ist nicht der eigene Discord-Channel, auf dem man irgendwie mit Leuten redet. So. Das sind alles Sachen, die gibt man auf. Für uns sind das aber alles Sachen, die wir ganz wertvoll finden. Also die wir gerne haben wollen, die will ich gar nicht an den Publisher abgeben. Ich finde das total schön, dass ich Leute habe, die das Spiel spielen und ich eine Frage stellen kann und dann antworten die da drauf. Und ich muss das nicht über irgendeinen Producer in irgendeinem Studio in Amerika rufen. So.
Ja, das ist alles, ich meine, und das sind ja tatsächlich Assets, die bares Geld wert sind. Das ist die drei IPs, die ihr dann habt, die sind bares Geld wert. Die Pressekontakte sind bares Geld wert. Die Community, die ihr habt, ist bares Geld wert. Das Problem ist natürlich, dass man von keiner dieser drei seine Miete zahlen kann aktuell. Und das ist halt ein Problem für Indies. Und ich kenne viele Indies, die es gar nicht so weit schaffen wie ihr. Die haben nie eine IP. Die machen immer nur irgendwelche kleinen Auftragsdinge, versuchen nebenher ein Indie-Game zu machen, kriegen das nie fertig, weil sie eben immer Auftragsarbeiten machen müssen. Aber es ist eben, irgendetwas muss halt die Miete zahlen. Gehen wir mal noch ein bisschen tiefer in das Thema rein. Falls der Kickstarter, ich meine, das sieht danach überhaupt nicht aus, aber falls der Kickstarter jetzt auf einmal abbricht, niemand überweist euch mehr Geld und in 3 Wochen habt ihr die 35.000 da nicht drauf. Was ist euer Plan B?
Das ist eine verflucht gute Frage. Also wir könnten uns natürlich irgendeinen Publisher suchen. Also wir haben genug Anfragen auf dem Tisch. Unsere Verhandlungsposition wäre dann halt, glaube ich, nicht mehr ganz so geil. Also das sieht natürlich ein bisschen anders aus, wenn man irgendwie sagt, hey, unser Kickstarter ist gerade gefailed. Wir haben uns jetzt 2 Monate nicht mehr bei euch gemeldet, aber wie geht's denn so? Das ist natürlich nicht so richtig cool. So. Also was gibt's? Wir könnten beide wieder als Freiberufler arbeiten. So. Gucken, dass wir damit erstmal wieder ein bisschen Geld aufs Konto kriegen, bis wir genug haben, die Förderung abzurufen und dann mit der Förderung weitermachen. Wäre ein Weg. Problem an der Sache ist, es dauert alles Ewigkeiten. So. Und mein Eindruck gerade ist, dass der Spielemarkt nicht irgendwie besser wird von Monat zu Monat. So, das heißt, wir haben ein Interesse daran, eigentlich das Ding so schnell wie möglich und so gut wie möglich fertig zu machen. So, und je länger wir jetzt damit warten, dann verliert man auch Motivation, man verliert Momentum, man muss sich irgendwie was anderes machen, dann braucht man eine Zeit lang, um reinzukommen, all diese ganzen Geschichten. Und auf einmal ist ein Jahr vergangen und man hat das Spiel immer noch nicht draußen. So. Das heißt, das würden wir, glaube ich, gerne vermeiden. Das heißt, im Endeffekt käme es darauf an, irgendwo anders Kohle herzubekommen. Mit dem Medienboard, mit dem könnte man auch nochmal reden und gucken, ob man irgendwie diesen Eigenbaranteil, den man haben muss, vielleicht irgendwie ein bisschen anders hinbekommt. Das wäre auch eine Möglichkeit. Also es gibt verschiedene Plan Bs.
Ich meine, wenn man sehr dicht an den Betrag rankommt, kann man die fehlenden Euro im Zweifelsfall selbst überweisen. Dann hat man den Kickstarter. Ist das eigentlich legal? Ist das legal? Darf man doch sicher, ne?
Ja, also ja, laut Kickstarter-Statuten darf man das natürlich nicht. Könnten wir tatsächlich auch gerade nicht so richtig geil machen. Gibt es schon Mittel und Wege, wie das irgendwie passiert. Also ich glaube, wenn uns jetzt noch 50 Euro fehlen, dann springen wir da über unseren eigenen Schatten. So, ich würde das total gerne vermeiden. Also ich finde das, es gibt ja immer wieder Kampagnen, es gibt ja auch Leute, die analysieren so Kampagnen. Und wenn die auf einmal merken, da sind Pledges, die lassen sich nicht gut zuordnen, dann schreiben die da auch mal gerne einen Blogpost drüber oder posten das auf Reddit oder so. Ja. Das heißt, man muss damit auch echt super, super vorsichtig sein.
Ja, also, das finde ich auch finde, gut. Aber also an meine Zuhörer nochmal. Ihr findet den Link dazu unter dem, ist ja kein Artikel, unter der Ankündigung dieses Podcasts. Geht da bitte hin, werft 15 Euro rein, kriegt ein geiles Spiel in ein paar Monaten und helft ein paar wirklich guten Entwicklern, die mit sehr originellen Ideen, die wir ja brauchen in Deutschland und die hoffentlich demnächst nicht wieder irgendwelche Brotarbeit machen müssen. Als erfahrene Entwickler, die ihr seid, und in Berlin gibt's eine Menge Junge, kommen die zu euch? Fragen die nach?
Ja, also ich habe immer das Gefühl, es gibt einen ziemlich guten Austausch so in der Indie-Szene. Also sowohl jetzt von jüngeren Entwicklern zu uns, als auch wir zu noch anderen. Also zum Beispiel Johannes von Mimimi. Also das ist, glaube ich, jetzt so 2-3 Monate her, als wir irgendwie so ein bisschen überfordert waren nach dem Greenlight und auf einmal war das Projekt irgendwie so riesig und so und wir dachten so, huch, scheiße, was machen wir denn jetzt? Da haben wir Johannes angerufen und haben eine Stunde mit Johannes geredet und er hat gemeint, hey, hier, kommt mal wieder runter, das und das würde ich euch empfehlen und so. Also nicht nur in Berlin, sondern auch, glaube ich, über alle Städte hinweg gibt es da eine sehr, sehr große Zusammenarbeit. Und ich glaube, wir schauen alle so ein bisschen, also ich glaube, ja, jeder will eigentlich,
dass also die ganz Jungen kommen zu euch und fragen euch, wie gründet man ein Studio? Auf was muss man achten? Wie sieht das aus? Welchen Steuerberater könnt ihr empfehlen? Oder sind das Sachen, die passieren?
Ein paar. Also nicht ist das passiert schon. Könnte wahrscheinlich noch mehr passieren. Also bei mir ist aber auch zum Beispiel so, ich unterrichte relativ viel. Das heißt, da gibt es natürlich schon immer Studenten, die fragen mich sowieso wegen Sachen. So, und dann kommt das da auch mit.
An der School for Games. Ah, okay. Den habe ich heute eine Mail geschickt. School for Games. Den habe ich heute eine Mail geschickt und da geht es um das Stipendium, das Gaming Aid auslobt für Studenten. Da machen wir auch noch eine Sendung drüber, das werden wir jetzt nicht machen, weil das ist überhaupt nicht unser Thema. Das machen aber relativ viele Jüngere in die Entwickler und auch Erfahrenere, dass sie da nochmal so ein bisschen Geld verdienen an den Schulen. Oder ist das dann tatsächlich auch mehr Idealismus? Weil so richtig gut bezahlt wird ja nicht, das weiß ich selbst. Ich lehre in Heidelberg an der SRH und habe auch schon an der MDH in Berlin unterrichtet und auch in München. Ich glaube sogar 2006 haben wir uns da getroffen.
Ich glaube, wir haben zum ersten Mal auf so einer Vorabendparty genau.
Und jedenfalls, das ist eine Sache, die wird nicht gut bezahlt, aber manchmal in echten Dürreperioden rettet es einem dann doch die Miete. Es passiert relativ viel. Ich treffe relativ viele meiner ehemaligen Studenten, die jetzt ein kleines Entwicklerstudio haben und sowas, die dann sowas nebenher auch machen. Kannst du das bestätigen aus Berlin? Sind die Hochschulen, die privaten Hochschulen, die öffentlichen Hochschulen eine Art Förderinstitution für junge Indie-Entwickler oder für Selbstständige?
Also ich kenne tatsächlich eine ganze Menge Indies, die nebenbei unterrichten. Glaube aber tatsächlich, dass das nur teilweise des Geldes wegen ist. Also weil, wie du selber gesagt hast, also so richtig top bezahlt wird das dann doch meistens nicht. Zumindest jetzt, also wenn ich, keine Ahnung, wenn ich mal gucke, was ich so als freiberuflicher Game Designer so damals irgendwie in der Regel verdient habe, dann, oder keine Ahnung, als Game Design Agentur oder sowas, dann ist das ja schon nochmal eine andere Welt. Das heißt, also zum Beispiel für mich gesprochen, ich mache das A, weil es mich zwingt, mich fit zu halten, so, weil es mich zwingt, irgendwie jedes Jahr nochmal meine ganzen Unterlagen durchzugehen, zu gucken, ob ich echt immer noch dahinter stehe, was da drin steht. Das heißt, es ist nur eine relativ gute Übung, zu gucken, was hat man eigentlich im letzten Jahr Neues gemacht, was kann man da reinbringen. Also es hilft so ein bisschen, die eigene Arbeit zu reflektieren. Und ich finde es natürlich auch irgendwie, keine Ahnung, es ist schön, mit jungen Studenten das zu machen. Also ich war ja selber an so einer Schule, das heißt, ich weiß auch so ein bisschen, was mir damals wichtig gewesen wäre. Und jetzt so selber das Gefühl zu haben, okay, man kann gucken, dass man da nicht irgendwie selben Fehler macht, oder man kann den Leuten das geben, wovon man das Gefühl hat, das hat man früher vermisst.
Ja, das gefällt das mir ich schon ganz auch gut. Immer. Das ist, was mir besonders gefällt, ist, wenn die jungen Leute dann tatsächlich ihre eigene Firma aufmachen und am besten diese Firma noch erfolgreich wird, wie es beim Johannes Roth ist, er war auch mein Student. Ganz, ganz großartige Sachen, das fühlt sich richtig gut an. Die Sache mit den Universitäten, da hast du was Wichtiges angesprochen, das ist eine Sache, das fand ich auch immer am Selbstständigsein. Ich bin ja jetzt nicht unbedingt Indie, weil ich kein Entwicklungsstudio habe, ich bin selbstständiger Freier. Man ist viel mehr gezwungen, seine eigene Arbeit zu reflektieren und seine Methodik zu reflektieren und sein Wissen um das, was da passiert, zu reflektieren, weil man eben ständig absolut vorne dran bleiben muss und sich nicht einfach in den Schoß eines zweieinhalb Jahre laufenden Projekts legen kann und sagen, so, ich mache jetzt hier einfach meine Arbeit und der Rest kümmert mich erstmal relativ wenig. Klar kümmere ich mich darum, dass ich einigermaßen up-to-date bleibe und lese das, aber es hängt nicht der nächste Monat checkt davon ab. Es hängt nicht davon ab, ob ich das nächste Projekt kriege. Es hängt viel weniger davon ab. Und eigentlich ist das eine gute Sache. Das hält einen wirklich, das sagst du, es hält einen jung. Ich denke schon, dass es mich auch jung hält. Es hält einen fitter, es hält einen ein bisschen an der Front. Und tatsächlich war es bei mir, ich habe jetzt so ein bisschen dieses Hobby, beziehungsweise Hobby, ja, ich schreibe Stories für Games und ich mache Narrative Design, was nochmal wieder eine andere Ebene ist. Das begann eigentlich ernsthaft erst mit der Vorlesung, die ich 2006 für die MDH gemacht habe, Storytelling. Ich habe zwar vorher auch schon Stories erzählt in Spielen, aber ich habe mir nie theoretische Gedanken darüber gemacht, groß. Und auf einmal musste ich da eine ganze Vorlesung machen, die über, ich glaube, 10 Wochen ging oder irgendwie sowas. Und das muss man erstmal mit Inhalt füllen. Und da bin ich dann also hingegangen und habe also jede Menge längere Traktate geschrieben dazu. Und das hat es eigentlich gestartet für mich, dass ich das wirklich dann auch in der Theorie ernsthaft mache, was sich sehr ausgezahlt hat im Weiteren. Ich nehme an, dass da hast du ganz ähnliche Erfahrungen gemacht an der Stelle. Wann kommt deine Grafikdesign-Vorlesung?
ich hoffe nie, also weil die will, glaube ich, tatsächlich keiner hören.
So. Nee, du hast so, du designst genau ein Spiel grafisch komplett durch jetzt, ein 3D-Spiel.
Und, genau, also und alles, was ein könnte ich wahrscheinlich eine
erfahrene Grafikdesigner sagen, ist letzten Endes, du musst ein Spiel angucken und du musst sagen, das ist das und das Spiel. Und dann ist es ein gutes Grafikdesign und genau das ist dir gelungen. Also du kannst jetzt nicht erzählen, dass du kein guter Grafikdesigner bist. Offensichtlich kriegst du sowas hin und damit bist du ein guter Grafikdesigner. Also hast du eine Ästhetik im Kopf. Du hast eine Ästhetik im Kopf und kannst die umsetzen. Und da was brauchst du mehr?
Ich nehme das Lob auf jeden Fall mal gerne dankend an. Wie gesagt, ich glaube, uns ist jetzt halt, also vielleicht ist es auch so ein bisschen das, was sich durch unsere Spiele zieht, also zumindest auch bei Internet Drained und Twisted Lines. Keine Ahnung, ich glaube, keiner von uns kann irgendwie wirklich einen geraden Strich zeichnen. So. Das heißt, wir sind immer so ein bisschen gezwungen, uns Ästhetiken zu suchen, die sehr klar sind vielleicht oder die eher halt vielleicht sogar aus diesem Grafikdesign kommen. Und vielleicht sieht man das so ein bisschen in den Spielen an. Also dass die halt eher jetzt halt, keine Ahnung, ich konnte halt keinen richtig krassen, detaillierten Baum modellieren. Das könnte ich einfach gar nicht. Ich kriege aber was hin, von dem ich das Gefühl habe, okay, wenn ich das jetzt noch weiter reduziere, dann sieht es schon nicht mehr aus wie ein Baum. Und ich glaube, das wiederum funktioniert dann mit den Sachen, die wir wiederum sehr gut machen. Also
die sind sehr gut.
Ja. Die Animationen von unserem Fahrer sind, glaube ich, schon tatsächlich sehr gut.
Ist das Keyframe? Da ist
viel Arbeit drin.
Ist das Keyframe?
Jan ist da einfach auch sehr gut drin. Ich glaube, das ist so eine Mischung aus Keyframe-Animationen, die ineinander geblendet sind
nach verschiedenen Kurven. Weil das sieht richtig gut aus.
Und so. Also,
ja, dazu muss man sich mal die Videos anschauen.
Starker Blendfehler.
Wieder meine Zuhörer schauen sich die Videos an. Das sieht nämlich richtig gut aus. Nee, was mich jetzt so ein bisschen überrascht ist, ich kann keinen geraden Strich zeichnen. Ich kann auch keinen geraden Strich zeichnen. Ich kann nicht mal einen krummen zeichnen, wenn ich müsste. Meine Handschrift ist ganz verheerend. Viel zu unruhig in der Hand. Meine beiden Kinder konnten mit 5 Jahren besser zeichnen als ich. Nicht als ich mit 5 Jahren, sondern als ich mit 40. Aber wenn ich mir euren Fahrradfahrer angucke, dann denke ich mir, so jetzt muss man eigentlich nur noch eine etwas andere Ebene reinklappen, dann sieht das ein bisschen aus wie ein Picasso-Gemälde, wie ein Picasso-Fahrradfahrer. Das hat so ein bisschen was Kubistisches und das ist, man sieht das sofort und deshalb habt ihr diesen völlig unverwechselbaren Stil da drin. Und vielleicht wäre es für Studenten genau das interessant. Ja, ich bin einer, der kann keinen geraden Strich zeichnen, aber ich kann Stil entwickeln. Wie entwickle ich einen Stil? Solltest du dir mal überlegen, ich glaube, das wäre für viele Grafikstudenten. Ich sehe ja die grafisch talentierten Studenten in meinen Kursen. Ich gebe Einführung ins Game Design, da sitzen sie alle. Und viele von denen, die können toll Mangas zeichnen und Freihand und ganz großartig. Aber die meisten von denen haben selbst 3 Jahre später noch große Probleme, einen wirklich eigenen Stil zu entwickeln. Und ich glaube, da sollte das Prozedere, wie man einen Stil entwickelt, das sollte mehr gelehrt werden. Und da kannst du ja mal Gedanken machen. Also das wäre sicher eine Sache, die du könntest. Also zumindest weißt du, wie es geht. Also du kannst es für dich selbst. Gut, das war letzten Endes jetzt hier die Sendung Walking Death über Lonely Mountains Downhill, ein Kickstarter-Projekt von Megagon Industries. Eine Firma mit 12.000 Beschäftigten in Berlin, von denen 11.998 gerade nicht wissen, dass sie da beschäftigt sind. Aber es klingt so, als wären sie da beschäftigt.
Die sind gerade im Urlaub.
Die sind alle gerade im Urlaub.
Die sind gerade im Urlaub, alle miteinander.
Bitte geht auf den Kickstarter, seht zu, dass die Jungs ihr Spiel fertig machen können. Es wird ein großartiges Spiel, ein sehr originelles Spiel, ein Spiel, das toll aussieht. Und das Spiel, das dafür sorgt, dass Megagon Industries irgendwann mal so viele Mitarbeiter hat, wie der Name der Firma jetzt schon klingt. Ich bedanke mich bei Daniel Helbig, der für den Grafikstil verantwortlich ist, einer der beiden Mitarbeiter dieser Firma, die nicht in Urlaub sind. Sehr erhellend aus der Sicht eines schon etwas älteren und wenig naiven Indie-Entwicklers, der sehr viel Erfahrung gemacht hat. Das war wirklich eine sehr lehrreiche Sendung, auch sogar teilweise noch für mich. Ich bedanke mich ganz herzlich, Daniel, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal beim Walking Death. Da haben wir ein bisschen Special. Da werden wir uns über das Thema Gehaltsstrukturen in der Games-Industrie ein wenig auslassen, aus einem einigermaßen konkreten Anlass heraus. Ich freue mich darauf, auf diese Sendung. Ich hoffe, dass ganz viele Leute zuhören. Ich hoffe, dass ganz viele Leute das Angebot annehmen, sich mal das Spiel auf Kickstarter angucken. Es wird garantiert fertig. Die Jungs machen ihre Spiele fertig. Die haben noch nie ein Spiel nicht fertig gemacht. Und deshalb geht dahin. Und ansonsten noch einen schönen Tag und auf Wiederhören.